Unser heutiger Gast, der Staatsrechtler und Rechtsphilosoph Christoph Möllers, hat sich gemeinsam mit Nils Weinberg im jüngst erschienenen Buch Öffentliche Kunstfreiheit einigen der drängendsten Fragen unserer Zeit gewidmet. Fragen, die gerade nicht nur die Kunstwelt intensiv diskutieren. Was passiert, wenn der Staat Kunst fördert und dann Erwartungen an eben diese Kunst hat? Was dürfen Kulturinstitutionen, die mit Steuergeldern arbeiten? Und wer schützt eigentlich wen, wenn unter dem Druck der öffentlichen Empörung Stücke abgesagt, Preise entzogen oder Bücher von Listen gestrichen werden? Antworten darauf erhalten Sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Fremer.
Und mein Name ist Friedrich von Borries. Ja, schön, Christoph, dass wir heute mit dir sprechen dürfen.
Ja, finde ich auch.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ja, wir sind hier bei dir in der Humboldt-Universität, ehrwürdiges Haus, juristische Fakultät, das Büro des Professors. Für Thorsten hat es ja eben schon gesagt, so große Themen wie Verfassungsrecht. Und draußen an einer Tür hängt ein Poster EM24 vom Kicker. How comes? Ist das dein Signature hier, dass du der Fußballfan in der Fakultät bist?
Ja, hier sind
bist?
Ganz viele Leute Fußballfans. Also ich hatte gewisse Hoffnungen an die 2024er-11 geknüpft und die haben ja eigentlich auch schön gespielt, war ja ein bisschen unglücklich dann, wie sie rausgeflogen sind. Und deswegen wollte ich sie noch ein bisschen in Erinnerung behalten.
Also wird jetzt nicht überklebt mit WM26 oder?
Ich bin natürlich Opportunist. Wenn die jetzt Weltmeister werden, werde ich mir schon was besorgen. Aber im Moment ist die ganze WM natürlich eigentlich unerfreulich. Nicht so sehr aus fußballerischen, aber aus politischen Gründen. Aber dann doch unerfreulich genug, um mir erstmal kein Poster anzuhängen.
Ja, jetzt haben wir bei dir so eine kleine Fußballschleife gedreht. Eigentlich fragen wir unsere Gäste immer als erstes, wie sie zur Kunst gekommen sind. Die meisten, mit denen wir sprechen, sind ja Künstlerinnen oder sind im Kunstbetrieb. Du bist es nicht, du hast trotzdem einen Kunstbezug. Wie bist du zur Kunst gekommen?
Naja, ich habe, glaube ich, einfach so bildungsbürgerliche Eltern, die Literaturwissenschaften studiert haben und für die ästhetische Urteile immer sehr wichtig waren und die eigentlich vor allem sich mit Ästhetik und für Ästhetik und Politik interessiert haben. Das waren eigentlich so dominante Themen und die mir so ein bisschen in ihrer gewaltfreien 68er Art dann auch so den Kanon so reingedrückt haben, den man einfach kennen sollte, ohne dass man ihn kennen musste. Und so bin ich dann da hingekommen.
Ästhetische Urteile, da spricht ja zur Hälfte der Jurist.
Das Urteilen ist ja auch juridisch.
Nochmal präzisiert, auch für unsere ZuhörerInnen, du hast ja Bundeskanzleramt beraten im Fall von der Documenta, hast Gutachten geschrieben. Das ist jetzt ja nochmal eine andere Nähe zur Kunst, als ich bin halt bürgerlich aufgewachsen und habe den Kanon kennengelernt. Wie kommt sozusagen dieser Schritt? War das ein Zufall oder gibt es da eine biografische Entwicklung? Oder wie kommt das, dass man als Jurist dann gebeten wird, dazu Kunststellung zu nehmen?
Naja, es ist ja erstmal tatsächlich ein Gutachten, das zur Rechtsstellung nimmt und nicht zur Kunst, würde ich sagen. Und dass er sich so die Frage aufwirft, was sagt das Recht dazu, wenn der Staat zur Kunststellung nimmt? Und das war tatsächlich Zufall, nicht? Also ich bin eigentlich in die Documenta-Kommission reingekommen und das war wirklich ein Zufall. Ich weiß zufällig, da hat mich jemand empfohlen, der mich kannte und irgendwie nett und gut fand, aber nicht mit irgendeiner, jetzt glaube ich, so ganz großen Affinität zu, also mir jetzt nicht wegen irgendeiner ästhetischen Kunst, irgendeiner Kunstaffinität mich da ausgesucht hat. Und darüber bin ich dann weitergekommen. Dann habe ich da diesen Text geschrieben oder mitgeschrieben und dann saß ich da irgendwo und wurde mir eine Kompetenz zugeschrieben, die ich mir wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit erarbeiten musste.
Mhm. Und jetzt Zufall, spannend. Jetzt hast du das ja ein paar Jahre gemacht und gerade aktuell deshalb von dir nochmal eingeordnet oder überhaupt erklärt. Kunstfreiheit, also Kunst ist frei, diese drei Begriffe, die im Grundgesetz stehen. Wie kommen die da hin und was ist das Besondere, dass wir die Kunst gesondert schützen?
Ja, das heißt ja, die Kunst ist frei, nicht Kunst ist frei, was, glaube ich, nicht ganz unbedeutend ist, weil man die schon da sieht, dass da noch so ein Bewusstsein ist von sowas wie der Einheit der Kunst und einer so geschlossenen Institution, die man irgendwie definieren kann und die einem auch irgendwie sozusagen den gesellschaftlichen Nutzen auf der Hand liegt. Da ist sehr viel deutscher Kunstidealismus drin. Tatsächlich ist es eher ungewöhnlich, dass man die Kunst gesondert schützt. Die allermeisten Länder machen das nicht und weil man immer davon ausgeht, dass die Probleme, die die Kunstfreiheit, wenn man sie hätte, aufwerfen würde, eigentlich Probleme der Meinungsfreiheit wären. hinter der Formulierung steckt dann da tatsächlich, glaube ich, auch schon eine lange Tradition in Deutschland, Kunst und auch Wissenschaft für eigengesetzliche, autonome Gebilde zu haben, die etwas Objektives sind, die sozusagen nicht einfach nur auf die Subjektivität von handelnden Grundrechtsträgerinnen reduziert werden können. Und deren Schutz dann auch im Grunde ein Anliegen ist, dass der öffentlichen Hand obliegt. Also dahinter, das Grundrecht ist zwar als Grundrecht formuliert, aber halt auch objektiviert. Ich meine, nicht die Künstlerin ist frei, die Kunst ist frei. Und damit ist auch klar, vorausgesetzt wird wahrscheinlich auch, dass es was gibt wie ein öffentlich-rechtliches Mäzenatentum, nicht wahr, eine staatliche Kunstförderung. Darauf besteht jetzt kein Anspruch, aber das ist schon der Horizont, vor dem dieses Grundrecht so formuliert wurde.
Und ist das jetzt historisch eine Erfahrung des Nationalsozialismus und des Dritten Reiches, wo Kunst ja auch massiv instrumentalisiert wurde, dass man diese Kunstfreiheit ins Grundgesetz genommen hat, oder gibt es da rechtliche Vorläufer, war auch schon in der Kaiserzeit die Kunst irgendwie besonders geschützt? Wie ist das historisch?
Es gibt historische Vorläufer. Ich glaube vor allem auch nicht, dass man generell sagen kann, dass die Erfahrung des NS hier irgendwie was abwirft, nicht? Denn ich meine, natürlich ist es der Presse auch nicht gut ergangen im NS, und trotzdem ist die Pressefreiheit unter dem Gesetzesvorbehalt, die Kunstfreiheit ist sozusagen schrankenlos garantiert. Andere Dinge sind gar nicht erwähnt. Also dass die Kunst jetzt schlechter behandelt wurde im NS als andere Formen von Kommunikation, kann man ja jetzt gar nicht behaupten, sondern es ist eher tatsächlich eine Kontinuität dieser Annahme, dass wir mit Kunst und auch mit Wissenschaft Dinge haben, die besonderer staatlicher Hege und Pflege bedürfen und die man vielleicht nicht einfach so mit dem Meinungskampf gleichsetzen kann, muss man so ein bisschen idealistisch zu formulieren.
Noch eine Grundlagenfrage, weil du in deinem Buch auch über eine Freiheit sprichst, die ich vorher noch nicht kannte, nämlich die Rundfunkfreiheit, die anders als die Kunst, bei der anders als bei der Kunstfreiheit auch eine Finanzierungspflicht des Staates abgeleitet wird. Jetzt hatte der Rundfunk in der NS-Zeit auch eine besondere Rolle, aber ohne jetzt historisch darauf einzugehen, was ist denn diese Rundfunkfreiheit und warum leitet sich da eine Finanzierungspflicht des Staates ab? Und bei der Kunst, die auch geschützt wird, tut sie das nicht, obwohl der Staat ja sehr viel freiwillig finanziert.
Ja, also ich meine, eine der Sachen, die mir so richtig aufgefallen sind, obwohl sie vielleicht, wenn man nochmal drauf guckt, auch auf der Hand liegen, aber die man eigentlich auch selten liest, in einem Gutachten ist nochmal zu sehen, wie die Kommunikationsfreiheiten unterschiedlich gewichtet sind, nicht? Also wie dann doch tatsächlich wir mit der Meinungsfreiheit so eine Demokratiewirkung verbinden, wie wir mit der Wissenschaftsfreiheit verbinden, auch dass öffentliche Institutionen geschützt wird. Da wollen wir mit der Kunstfreiheit in unserem Buch auch hin, aber es ist nicht selbstverständlich. Und wie dann die Rundfunkfreiheit aber tatsächlich die Freiheit ist, die am weitesten ausgestattet ist, indem sie halt eine Finanzierungsgarantie gibt, die also sagen, so ist, dass im Grunde der Rundfunk auch unabhängig von öffentlichen Haushaltsentscheidungen finanziert werden muss. Das ist sehr weitgehend, ist ja auch sehr umstritten, führen wir eine Menge Diskussionen drüber. Das hängt damit zusammen, dass das Bundesverfassungsgericht erstmal wohl schon der Ansicht war, dass der Rundfunk wirklich wichtig ist für das Fortbestehen der Demokratie, die Kunst auch wichtig, aber nicht so wichtig ist. Tatsächlich steht dahinter so eine Funktionalisierung, sagen, also was brauchen wir eigentlich im Zweifelsfalle, um uns vor Ort gegenüber Autoritarismus zu wehren, und da steht der Rundfunk ganz oben und die Kunst eher weiter unten.
Wie guckst du da auf die Zeit, in der der öffentliche Rundfunk zwar existiert, aber gar nicht mehr so viel geguckt wird?
Ja, das ist so eine rechtspolitische Diskussion, die natürlich viele Facetten hat, die eine ganz eigene Debatte, sehr kompliziert, weil man natürlich sagen muss, vielleicht muss man trotzdem natürlich sowas haben, so macht sie Rechtsprechung auch wie eine Demokratie, konstitutive Grundversorgung, unabhängige Nachrichten und so weiter. Also auch wenn das vielleicht nicht rezipiert wird, muss es doch irgendwie angeboten werden, nicht? Da würde ich sagen. Aber klar ist auch, gerade mit der Entwicklung des Internets ist diese ganze Balance ein bisschen in Zweifel geraten. Wir führen jetzt riesige Diskussionen darüber, etwa was im Internet angeboten werden kann von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, in Konkurrenz zur Zeitung und so. Also da kannibalisieren sich natürlich auch Akteure, die alle sehr wichtig sind, so ein bisschen wechselseitig durch das Internet. Und das kann das Verfassungsrecht auch nur sehr beschränkt auflösen, das Problem.
Ich habe ja nie, um wieder zur Kunst zurückzukommen, auf diese Kunstfreiheit juristisch geguckt, wie du das machst, sondern für in meinem Verständnis war die Freiheit der Kunst in den Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg schon auch so ein Ausdruck ihres eigenen Freiheitsverständnisses. Und auch in der Praxis dessen, was man fördert und dann sagen kann, naja, das ist halt Kunst, ja, als so ein Raum, in dem einfach unheimlich viel möglich ist und auch in Anführungszeichen konservative Geister das respektieren und akzeptiert haben, muss man ja leider sagen, weil sich darin ihr allgemeines Freiheitsverständnis irgendwie wiedergespiegelt haben. Macht so eine Interpretation der Kunstfreiheit für dich aus juristischer Sicht Sinn oder sagst du, naja, so redest du dir das als Prof an der Kunsthochschule halt schön, ist es viel lapidarer?
Nein, also ich glaube tatsächlich, auf der einen Seite ist der Begriff der Kunstfreiheit jetzt nicht von den Juristen reserviert, ne, sondern es ist erstmal ein Begriff, der zum ersten Mal bei Schiller auftaucht und ich habe ja so ein anderes kleines Büchlein noch geschrieben für die Siemens-Stiftung, in dem ich mich so ein bisschen mit diesen verschiedenen Facetten der Kunstfreiheit nochmal anders beschäftigt habe und auch sagen würde, also man kann, wenn man über Kunstfreiheit redet, nicht einfach nur über das Grundrecht reden. Und wenn man über das Grundrecht redet, kann man auch nicht nur über Gerichtsverfahren reden. Man muss auch über den Sprechakt reden, den alle sich erstmal, beanspruchen. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass das alles an gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen hängt, die ja vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer sind, als du es jetzt gerade angedeutet hast. Ich würde wahrscheinlich sagen, diese Selbstverständlichkeit, mit der auch Konservative akzeptieren, dass da vielleicht einfach was abgeworfen wird für alle, wenn man erstmal den Laden so ein bisschen vor sich hin machen lässt und nicht interveniert. Diese Vorstellung ist ja wahrscheinlich so richtig in der Bundesrepublik so wirkmächtig geworden, erst in den späten 60ern vielleicht, nicht wahr? Also die wird ja in den 50ern haben wir ja noch massive Interventionen. Wir haben auch durchaus noch so eine Art von Rechtsprechung, nicht im Verfassungsgericht, aber in den Verwaltungsgerichten, die so Qualitätstests macht. Nicht? Oder sagt, naja, hier sind ja nur bürgerliche Schichten involviert, dann wird auch nichts Böses passieren und so. Also der Klassismus, Kanonismus und so weiter, sowas haben wir noch sehr lange. Wir haben Verbrennung von Comics. Mein Freund Peter Jellerwitsch hat ein sehr schönes kleines Buch geschrieben über die Geschichte der Kunstfreiheit in Deutschland, wo man auch nochmal sieht, dass natürlich mit dem Inkrafttreten des Grundrechts noch gar nicht so viel passiert, sondern die Gesellschaft erstmal das einüben muss. Und dann haben wir halt so seit den späten 60ern, frühen 70er Jahren tatsächlich vielleicht das, was du gerade beschrieben hast, so einen gewissen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass alle besser fahren, wenn sie einfach mal loslassen und die Kunst sein lassen und das auch einfach mal finanzieren, auch wenn es mal daneben geht. Und der endet halt jetzt, dieser Konsens im Moment. Und damit wird das Grundrecht in gewisser Weise auch wieder interessanter.
Und das ist der Grund, warum man so viel diskutiert. Du zeigst ja sehr stark oder diskutierst dieses Dreiecksverhältnis zwischen Kunst und Kulturinstitutionen, zwischen Staat und zwischen Künstlern. Uns geht es ja um die Transformation oder die Impulse, die durch Kunst auch in den gesellschaftlichen Diskurs eingegeben werden und unterstellen ja sowas, dass da auch eine positive Wirkung geht. Jetzt habe ich in einem Interview mit der Zeit gelesen, dass du ja auch letztlich davor warnst, vor diesem, nennen wir es mal, von der konservativen Wende, die gerade passiert und sagst, es ist ja eben eigentlich genuine Aufgabe des Staates, diesen Diskurs zuzulassen.
Ja, ich glaube, es ist jetzt erstmal vielleicht auf den ersten Blick auch kontraintuitiv, es ist in den Wissenschaften auch besser eingeübt zu sagen, der Staat fördert Dinge, trifft die Entscheidung, dass etwas gefördert wird und nimmt sich dann sofort zurück in der Sekunde, wo er die Entscheidung gefördert hat. Und wir haben in dem Buch auch immer die Kunstfreiheit so ein bisschen, wie gesagt, mit der Wissenschaftsfreiheit verglichen, weil die eigentlich ja in einem Satz stehen, strukturell ähnlich formuliert sind, ähnlich gemeint waren, aber die Wissenschaftsfreiheit halt total ausgebaut ist. Nicht? Also die Universitäten haben halt jahrhundertelang geübt, sich gegen die Obrigkeit zur Wehr zu setzen, sind selbstverwaltet und haben so ein bisschen Training in Resistance auch so ein bisschen. Während der Kunstbetrieb viel, viel organisatorisch vielfältiger ist, teilweise viel etatistischer auch ist. Man denkt an sowas wie teilweise öffentliche Museen, Bibliotheken, auch die Theater, viel hierarchischer aufgebaut ist, intern gar nicht selbst verwaltet wird, sondern eigentlich immer vom großen Intendanten oder der Generaldirektorin gemanagt wird. Also ironischerweise eigentlich viel undemokratischer ist, auch intern. Und da sozusagen klar zu machen, dass es hier ein Grundrecht gibt, das ist in der Sache gar nicht so ganz bestritten, aber so ein bisschen eher links liegen gelassen. Und dass dieses Grundrecht halt auch für Kulturinstitutionen greift, wenn sie vom politischen Prozess finanziert werden, das wollten wir halt rekonstruieren und damit auch sozusagen eine kleine Anleitung geben, was vielleicht möglich ist, wenn der politische Prozess übergriffig wird. Vor Aushungern und ähnlichen Strategien hilft das natürlich nicht, schützt das nicht.
Eine ganz neugierige Frage dazwischen, aber wenn ich so drüber nachdenke oder dir zuhöre, hast du aus juristischer Sicht oder aus deiner Sicht eine Definition dessen, wann Kunst beginnt oder was Kunst ist, also was fällt sozusagen unter, ist auch wahrscheinlich ein großes Thema oder vielleicht ganz
groß? Ja, es ist ein großes und total fruchtloses Thema, würde ich sagen. Also wir haben tatsächlich auch so Diskussionen darüber, das ist fast sogar das, was am meisten diskutiert in der Kunstfreiheit, das muss man sich nochmal klar machen, dass dato ein relativ kleines Grundrecht ist, zu dem es sehr, sehr wenig Fälle gibt. ich würde immer denken, wir haben uns darauf geeinigt, eigentlich, dass wir auch Teil der ästhetischen Theorie im Übrigen, das institutionell zu lösen und erstmal zu sagen, es gibt die Kunstwelt oder den Kunstbetrieb und wir ordnen das erstmal zu und wir können beobachten, dass die an eine bestimmte Form von Praxis und Kontinuität anknüpfen und dann werden wir ihnen überlassen, was Kunst ist. Das heißt jetzt aber auch nicht auf der umgekehrt, dass alles, was Kunst ist, deswegen auch grundrechtlich geschützt wird oder dass es da keine Grenzen geben würde. Ne? Das ist ja so ein bisschen die altliberale Strategie der Kunstfreiheit ist ja eigentlich zu sagen, die Kunst kann machen, was sie will, weil sie sowieso keinen Schaden anrichten kann. Und das ist sozusagen die im 19. Jahrhundert im Grunde entwickelt wurde. Wir lassen die Kunst ein bisschen leerlaufen und die schon in den 20er Jahren beklagt wurde. Jemand wie Döblin hat ja den schönen Satz geprägt, die Kunst hat ein Recht darauf, verboten zu werden. Also sie muss irgendwie anecken können und dann auch ernst genommen werden. Und ernst genommen wird man halt in der Sanktion. Ne? Und da sind wir aber trotzdem mittlerweile doch wieder zu weit zu sagen, auf der einen Seite muss der Kunstbetrieb selber sagen, was Kunst ist. Man macht sich lächerlich als Gericht, wenn man da sagen mit Definitionen operiert. Aber auf der anderen Seite kann es halt auch passieren, dass es zwar Kunst ist, aber andere Leute Rechte verletzt und dann auch an Grenzen stößt.
Ganz kurz dazwischen, wie guckst du dann darauf, wenn Kunst Recht spricht? Also ich denke zum Beispiel an die Inszenierung von Milo Rau. Ferdinand von Schirach hat es auch aber kleiner gemacht, aber Milo Rauch, der sagt, die fehlenden Institutionen, die ersetzen wir und machen das jetzt selber und es bekommt ja, ist ja ein Eingriff, sogenannter Eingriff in die Wirklichkeit. Also ich denke jetzt an dieses AfD-Verbotsverfahren, was eine sehr große Diskussion gewesen ist gerade.
Ich wäre es erstmal eine Option, die Kunst hat, nicht wahr? Die kann sozusagen bestimmte Institutionen nachbauen, fingieren und finde das teilweise nicht so interessant, muss ich zugeben. Ich finde es eher langweilig als ästhetisch. Ich finde auch so, ich muss auch sagen, ich habe eine liebevolle, aber große Distanz zu jeder Form von interventionistischem Anspruch. Und zwar deswegen, weil ich mal das Gefühl habe, der interventionistische Anspruch ist völlig in Ordnung, weil er teilweise ästhetische Konsequenzen hat. Also er hilft uns vielleicht die Ästhetik weiter. Also man kann sagen, der Surrealismus hat die Ästhetik weiterentwickelt, aber er hat sicherlich, ja, politisch halt völlig irrelevant. Nicht? Und ich sehe immer so diese ganzen Sachen, die da so formuliert werden, Leuten eine Stimme geben und so weiter und denke mal, ja, okay, das kann man, glaube ich, in diesem Schutzraum mal so formulieren. Man muss es nicht so ernst nehmen. Also mir fällt es immer schwer ernst zu nehmen, weil ich ein bisschen, glaube ich, weiß, wie politische Institutionen funktionieren, irgendwie funktionieren die halt anders.
Ich würde gerne einen Satz aus deinem Buch zitieren, aus eurem Buch. Es geht um die Freiheit der Kunst für sich, aber auch als Lebensbedingung für alle von ihr Betroffenen. Freiheit als Lebensbedingung, das musst du mir nochmal erklären.
Das ist sehr stark, die Formulierung ist sehr stark aus der Dokumente-Erfahrung herausgeschrieben worden. Ich würde so sagen, also natürlich haben die Kuratorinnen, das umstrittene Ruan-Grupa-Team, haben natürlich Kunstfreiheit und können machen, was sie wollen. Und gleichzeitig kann man aber auch zur Kenntnis nehmen, man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass das vielleicht auch für andere Leute ein Problem ist. Und selbst wenn es vielleicht nicht immer ein Problem ist, was man rechtlich einfangen kann mit Verboten oder irgendwie anderen Pflichten, so ist es doch irgendwie ernst zu nehmen, dass man sich zum Beispiel fragen muss, natürlich wenn die große Weltkunstschau, die mit über 40 Millionen Euro vom Staat finanziert wird, antisemitische Kunst zeigt, und dann muss man erstmal natürlich diskutieren, ist die wirklich antisemitisch, wessen Haltung wird hier überhaupt verarbeitet? Also da ist eine komplexe Frage hinter, die will ich jetzt aber erstmal ausklammern. Aber wenn man das dann mal doch so sieht, dann hat das halt auch viel zu tun mit Lebensbedingungen der jüdischen Gemeinde in Deutschland und so weiter. Und darüber muss man jedenfalls reden. Ich meine, das ist jetzt auch keine Frage, die man juristisch lösen kann. Der juristische Beitrag ist eher besteht eher darin, zu gucken, wer dafür verantwortlich ist, dass darüber vielleicht geredet ist oder Zuständigkeiten zu definieren oder also auch andere als juristische, politische und ästhetische Verantwortlichkeit vielleicht auch mal zu benennen. Und das hat mir so ein bisschen, das ist ein bisschen mir aufgefallen, halt mit dem mir etwas lähmend vorkommenden Schweigen der Dokumenta-Geschäftsführung während der Dokumenta 15.
Ist ja schon ein paar Jahre her der Fall und ja spannend und Aufhänger für dein Buch. Vielleicht können wir das an dem Fall nochmal oder vielleicht kannst du den nochmal ein bisschen erklären, weil es ja doch spannend ist, was hat diese Diskussion ausgelöst und man kriegt ja immer auf der einen Seite die Diskussion um die Kunstfreiheit, die man kennt, worüber wir gerade gesprochen haben und gleichzeitig gibt es ja offenbar trotzdem ist nicht alles gedeckt, weil es eine strafrechtliche Komponente gibt. Antisemitismus, Stichwort zum Beispiel.
Ja, also erstmal fange ich mit, also Documenta, man erinnert sich daran, ist halt eine sozusagen sehr, sehr sichtbare Ausstellung, die in der der Verdacht, dass da antisemitische Exponate gezeigt werden, ja eigentlich schon vorher formuliert wurde und auch sehr stark diskutiert wurde und auch das schon in so einer sehr ambivalenten und auch von beiden Seiten problematischen Art und Weise. Also einerseits die Unterstellung, der Kunstbetrieb sei antisemitisch, aber andererseits auch die Empörung darüber, dass das einfach nur eine reaktionäre Unterstellung sei. Und dann hat man auf einmal ein antisemitisches Exponat auf einem zentralen Platz in Kassel und dann muss darauf reagiert werden. Also man sah da schon, was mir in der ganzen Diskussion aufgefallen ist und was mich auch so ein bisschen vielleicht emotional mit dazu getrieben hat, das dann am Ende auch mal ein Buch draus zu machen, war die Bereitschaft eigentlich, die fehlende Bereitschaft, überhaupt miteinander zu reden, die völlige Festsetzung an Prinzipien, also Meinungsfreiheit oder Kampf gegen Antisemitismus oder Kunstfreiheit einerseits und Kampf gegen Antisemitismus auf der anderen Seite, die wechselseitigen moralischen Vorwürfe und auch teilweise die Heuchelei, die von allen Seiten also betrieben wurde, die war schon ziemlich arg. Und auch in der Kommission, wo ich alle mochte in der Kommission, wo ich auch viel gelernt habe, war es schon sehr steinig, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Das heißt also auch, dass die Rolle des Rechts hier für mich so ein bisschen darin besteht, eine gemeinsame Sprache zu finden, nicht unbedingt immer nur Verbote und Gebote zu formulieren, sondern erstmal zu gucken, was sozusagen ist, vielleicht kann man als falsch moralisch, politisch bewerten, ohne dass man gleich sozusagen mit staatlichen Sanktionen kommt und wo sind Grenzen gezogen. Das Strafrecht ist natürlich immer so ein bisschen das allerletzte, was passieren kann. Tatsächlich ist, wenn ich es richtig sehe, in Kassel der Staatsanwalt mal durch die Documenta gelaufen. Bekam auch so eine Anfrage von denen, hat dann aber nichts gefunden. Das Strafrecht hat man im Prinzip immer nur dann wird aktiv, wenn im Prinzip die Äußerungen entweder wirklich Leute individualisiert verletzen, nicht wahr? Ihnen also irgendwie ihr Persönlichkeitsrecht wirklich wirklich eingreift. Oder wenn es sowas gibt wie Ausrufe zu Gewalt, also Dinge, die im Grunde so ein bisschen die öffentliche Ordnung wirklich, wirklich konkret bedrohen. Ansonsten sind auch antisemitische Kunstwerke, man muss es immer wieder sagen, obwohl es auch kein schöner Sprechakt ist, von der Kunstfreiheit geschützt.
Also hätte man es auch hängen lassen.
Hat ja, können. Ja, das, ach so, ja, das ist,
wurde ja, ja, Sie meinen jetzt, der Stein des Anstoßes ja, wurde ja, glaube ich,
der wurde abgehängt, aber sozusagen, den haben die Künstler ja abgehängt tatsächlich, nicht? Also da gab es eine Diskussion, die ich auch gar nicht, von der ich nicht viel mitbekommen habe, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber am Ende haben die Leute von Tariq Party das ja abgehängt und ich fand die Leute von Tariq Party, soweit ich das beurteilen kann, das war so ein bisschen bevor die Kommission einstieg, eigentlich auch sehr, ja, die waren sehr reflektiert und die waren irgendwie auch gesprächsbereit und die haben sich darauf eingelassen. Ich fand das eigentlich eine Bereitschaft, sich auf die ja vielleicht auch problematischen, aber nichtsdestotrotz ja auch nicht so ganz hinweg zu buchstabierenden Sonderbedingungen der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit mit Blick auf die Frage des Antisemitismus auch irgendwie einzulassen, was mir so ein bisschen bei Ruhan Grupa fehlte.
Jetzt ist das ja nicht der einzige Fall, bei dem wir Kunstfreiheit in den letzten Jahren diskutiert haben. Ich erinnere mich an Hitlergrüße und Jonathan Mese als großes Thema, was dann ja auch von der Kunstfreiheit gedeckt war. Oder von der Meinungsfreiheit, das weißt du wahrscheinlich besser. Und aktuell haben wir ja ganz aktuell Wim Wenders und die Frage, ob Sachen aus Filmen rausgeschnitten werden oder nicht, die wir heute aus sozusagen vor dem MeToo-Hintergrund anders bewerten als zur Entstehungszeit, wo wieder die gleiche Freiheit, also ja, wo wieder diese Freiheitsfrage aufkommt, gar nicht juristisch gesehen, sondern moralisch, ja. Und natürlich haben wir im letzten halben Jahr, Stichwort Buchpreis, Stichwort Hauptstadtkulturfonds, so Einmischungen aus der Politik vom Kulturstaatsminister, wo auch wieder auf einer anderen Ebene Kunstfreiheit sozusagen in Frage gestellt oder ins Feld geführt wurde. Und du kannst uns sicherlich helfen, diese verschiedenen Fälle einzuordnen, aber vielleicht als Matrize oder als Frage dahinter. Funktioniert das mit der Kunstfreiheit? Du hast das vorhin ja so angedeutet. Man hat immer gedacht, ach, Kunst, die macht ja eh nichts. Dann hatten wir so eine relativ konsensuale Wohlstandsgesellschaft in der Bundesrepublik, auch relativ homogen. Und jetzt haben wir doch in einer vielen Hinsicht eine heterogenere Gesellschaft, eine sich politisch polarisierende Gesellschaft. Ist die die Ursache für diesen Streit? Und funktioniert das dann noch mit dieser, naja, Kunst macht ja eh nichts, Großzügigkeit, weil sie halt doch andauernd ihr was macht?
Ja, ich meine, die Frage ist, was funktionieren heißt. Ne? Vielleicht heißt ja funktionieren gerade das, was nicht funktioniert. Nicht? Also vielleicht heißt ja funktionieren gerade, dass wir mehr Konflikte haben, dass die Kunst viel mehr unter Druck geraten wird, aber das für die Kunst auch interessant sein kann. Ich glaube, auch ohne zynisch zu sein, kann man sich ja nochmal fragen, ob eine Kunst, die irgendwie unter politischen Druck gerät, nicht auch daraus eine eigene Form von Produktivität generieren kann, während vielleicht unser Kunstbetrieb teilweise auch natürlich schon sehr so ein Subventionsbetrieb geworden ist. Nicht? Und ich will da gar nicht kulturkonservativ klingen, ich will auch nicht immer die arme Kunst hier predigen, aber dass es eine Ambivalenz gibt, dass man das jedenfalls nicht einfach so gleichsetzen kann, ein funktionierender Förderbetrieb und eine funktionierende Kunst, daran muss man, glaube ich, doch auch dazu auch nochmal erinnern, umgekehrt. Insofern würde ich sagen, ja, die Zeiten ändern sich und was wir da mit der Kunstfreiheit erleben, erleben wir eigentlich überall. Erleben wir mit der Wissenschaftsfreiheit, erleben wir mit der Religionsfreiheit, erleben wir mit allen möglichen Bereichen. Die Leute werden intoleranter, der Sprechakt, ich finde es zwar scheiße, aber es ist trotzdem erlaubt, fällt allen irgendwie schwieriger. Bestimmte Anliegen werden nicht mehr als optional, sondern als verpflichtend verstanden. Und gerade auch, und das ist ein wirkliches Dilemma, vielleicht die größte und auch schwierigste Frage, gerade auch mit Blick auf wirklich gewichtige moralische Anliegen, sagen wir mal die Anliegen einfach von Frauen, die irgendwie das keine Lust mehr haben, das Patriarchat weiter zu ertragen und vor allem keine Lust haben, irgendwie sexuell misshandelt zu werden und vor allem noch weniger Lust haben, dass diese sexuelle Misshandlung dann irgendwie grundrechtlich geschützt wird, sieht man ja auch, dass da sehr, sehr, sehr wertige Anliegen erstmal verhandelt werden müssen. Grundsätzlich war die Idee im liberalen Grundrechtsstaat natürlich schon, dass man irgendwie alles sagen kann und dass man, wenn man nicht wirklich ganz harte Verletzungen, wie ich gesagt habe, mit so einer Aussage verbindet, erstmal alles erlaubt ist, was nicht verboten ist und auch im Grunde erstmal verboten ist, andere bestimmte Dinge zu verbieten. Ob dich das so halten wird? Eigentlich hoffe ich es trotz allem schon. Ich glaube auch, dass wir Fragen wie Antisemitismusbekämpfung oder Kampf gegen Frauenfeindlichkeit sowieso nicht mit Verboten lösen können. Das wäre so ein bisschen meine weichliberale Antwort erstmal auf das Problem. Aber nichtsdestotrotz bildet sich ja das Problem einfach ab. Und dann kann man nochmal diese ganzen Fälle runterbrechen. Da würde ich sagen, es gibt ja einfache und schwierige Fälle. Also der Mese-Fall ist ein schöner Fall, weil da sieht man so ein bisschen, wie die Jurisprudenz auch mal kreativ war. Die haben gesagt, okay, aber auch in der Meinungsfreiheit sagen wir immer, wir müssen erstmal gucken, ob die Äußerung mehrdeutig ist. Und wenn sie mehrdeutig ist, dann wählen wir vielleicht die Deutung, die nicht sanktioniert werden kann. Und das heißt natürlich, wir müssen im Grunde sowas wie Fiktionalität, Autorschaft und so weiter achten. Und da ist klar, Mese ist kein Nazi, sondern Mese operiert mit einem bestimmten Symbolhaushalt. Fall gelöst, was jetzt Meinungs- oder Kunstfreiheit ist, ist da eigentlich auch wurscht. Der Fall mit Weimar ist eigentlich auch einfach. Also erstmal ist es als solches politisch komplett irrsinnig, solche Förderentscheidungen vom Bundesamt für Verfassungsschutz zu überprüfen zu lassen. Und das ist völlig egal, wie das juristisch zu beurteilen ist. Und dann führen wir, zweitens ist es sicherlich kein Grund, gibt es keinen guten verwaltungsrechtlichen Grund, die Förderentscheidung wieder zurückzunehmen. Das werden die sicher auch verlieren, da bin ich mir relativ sicher. Und dann haben wir nochmal die dritte Frage, ob der Verfassungsschutz das überhaupt darf. Das ist die Frage, die so ein bisschen juristisch am interessantesten ist. Ich würde sagen nicht, aber das ist umstritten. Bleibt, wenn das, und das ist halt schwierig, nicht? Also das ist wirklich der schwierigste Fall, weil da würde ich tatsächlich sagen, da steht es jedenfalls dem Künstler nicht an, sich aufzuplustern. Nicht, sondern das muss man irgendwie ausdiskutieren und da muss man auch sagen, da gibt es natürlich massive Persönlichkeitsrechnung von jemandem, von der Frau, die irgendwie ein Teenager war. Das ist ja krass. Und da würde ich aber gar nicht als Jurist reinregieren wollen, sondern immer sagen, da sind die moralischen Argumente eigentlich doch so stark, dass es auch funktionieren muss. Und ein Betrieb, der das nicht versteht, delegitimiert sich halt in gewisser Weise auch. Und das hat dann irgendwie auch andere Folgen, politische und ästhetische.
Der Druck oder die Art, wie regiert wird, die Fälle, die du gerade besprochen hattest, der Wenders gehört jetzt nicht dazu, führt aber ja doch auch zu einem Klima, finde ich, oder habe ich den Eindruck, dass viele Dinge ja schon aus Angst oder dem Angst vor Druck oder dem Angst vor, nennen wir es Zensur, nennen wir es Eingriff, selber schon wieder abgesagt werden. Und mir gefällt natürlich, dass du eben gesagt hast, im Grunde müsste die Kunst ja daraus eine ästhetische Kraft oder, weiß ich nicht, einen Widerstand, eine Diskussion entfachen. Scheint mir aktuell schwierig. Wie guckst du darauf? Also müsste es, aber es ist, was ist die Frage? Ich weiß nicht, ich finde den, das...
ich verstehe die Frage, glaube ich schon.
Ja, ich habe sie nur nicht formuliert.
Ich weiß, aber, ja.
Ich freue mich trotzdem über die Antwort. Mir fehlt die pointierte Frage, weil es eigentlich ein Gefühl ist, den man so... ja, auch ein bisschen fassungslos zuguckt auf der einen Seite. Gleichzeitig kann man das Argument mit der Förderlandschaft und einer gewissen Bequemlichkeit vielleicht auch verstehen. Vielleicht hat der Betrieb an der Stelle auch zu einer gewissen Bequemlichkeit
ja, ich geführt. Glaube, es ist eine Perspektive. Also ja, ich bin natürlich Wissenschaftler, ich gebe immer Antworten auf Fragen, die keiner stellt. Das ist mein Metier. Aber ich würde sagen, das ist so ein Punkt, den man auch nur perspektivisch lösen kann. Man muss immer dafür kämpfen, dass der politische Betrieb keinen Druck ausübt. Man muss das benennen, man muss die Leute benennen, man muss da auch vorgehen, dann darf man auch nicht ängstlich sein und man muss immer wieder dahin zurückkehren wollen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Politik sich nicht anmaßt, sozusagen ästhetisch zu intervenieren. Aber trotzdem muss man umgekehrt auch sagen, es wird sozusagen nicht da, das wird nicht genügen, nicht wahr? Sondern es ist halt ein anderer Job jetzt, Museumsdirektorin zu sein als vor 20 Jahren. Und es ist und solange die Drohung nur ist, dass man keine Fördermittel kriegt und nicht, dass man im Knast landet, finde ich, muss man sich auch nochmal daran erinnern, was so wirkliche Interventionen in die Kunstfreiheit zu bedeuten. Also da sind alle auch gefragt, ja, sich ein bisschen mehr Konfliktfähigkeit zu zeigen. Das wird, glaube ich, keinem abgenommen werden können.
Du schreibst von einer politischen Bedrohungslandschaft, in der Kunst und Wissenschaft als Gegner wahrgenommen werden. Jetzt könnte man ja sagen, klar, wenn man Konflikte hat und Konflikte aushalten muss, dann gibt es auch Gegner. Und vielleicht ist das ja genau die Freiheit der Kunst, dass sie Gegnerschaft ausüben darf. Du hast eben dich gegen diesen politischen, interventionistischen Kunstbegriff gewendet, aber...
Ich habe mich gar nicht dagegen gewendet.
Oder keine persönliche Vorliebe dafür formuliert, aber das wäre doch eigentlich das, wo die Kunstfreiheit ihren Sinn bekommt, wenn sie ermöglicht, dass es politische Alternativen, Gegenpositionen, auch mal Verqueres gesagt, gedacht,
unbedingt
formuliert werden kann.
Ja, nein, unbedingt. Also so, ich will nicht so verstanden werden. Ich glaube tatsächlich, man hat die Kunstfreiheit im Grunde nur für politisch relevante Kunst, weil für andere braucht man sie ja gar nicht, nicht wahr? Also wenn wir ornamentale Kunst haben oder überkonventionalisierte oder sonst was, dann wird sie keinen stören, auch keinen autoritären Machthaber, und dann läuft sowieso was, dann malt halt jeder seine Blumen weiter und dann gibt es kein Problem.
Ja, und bei religiösen Fragen hat man sie natürlich auch. Oder ist das für dich politisch?
Ja, das würde ich erstmal so normativ in dem Sinne, nicht? Aber also man hat die Kunst tatsächlich Freiheit im Grunde nur für solche Formen der Intervention, die irgendwo anecken. Das ist klar. Also meine Bemerkung vorhin bezog sich eher darauf, dass ich mich frage, ob das ästhetisch ein vielversprechender Weg ist, und vor allem auch darauf, dass ich, obwohl ich das respektiere und immer sagen würde, es von der Kunstfreiheit geschützt, politisch nicht immer ganz ernst nehmen kann. Das sind einfach nochmal eine andere Ebene. Aber natürlich haben wir die Kunstfreiheit dafür, und dann wird man sehen, manchmal ist die Kunstfreiheit halt ein ganz guter Indikator in manchen Gesellschaften, auch für allgemeine Freiheitsprobleme. Manchmal, das muss man, glaube ich, auch klar sagen, gibt es natürlich auch Systeme, in denen Kunstfreiheit mehr oder weniger herrscht, vielleicht ein bisschen politisch eingehegt, aber so, aber alle anderen Freiheiten halt nicht, nicht wahr? Weil wir sehen ja auch, dass Kunst sich halt, und das muss man, glaube ich, auch immer mal dazu denken, Kunst sich sehr oft auch einfach zu politischen Komplizen von autoritären Entwicklungen gemacht haben. Weil Leute fahren dann halt irgendwie zu Biennale nach so und so in irgendeine Diktatur und sagen, naja, ich konnte doch alles ausstellen, was ich wollte. Und die Geschichte ist ja sehr alt. Die betrifft ja schon die Avantgarden im Stalinismus und im NS bis zu einem gewissen Grade. Also man sollte halt auch immer klar machen, dass die Kunstfreiheit für den politischen Konflikt gemacht wird und dass gleichzeitig die Kunst selber jetzt aber nicht irgendwie uns zu viel zu beizubringen hat darüber, wie eine Demokratie unbedingt funktioniert. Da ist sie genauso fehlbar wie alle anderen Diskurse.
Noch ein letztes Beispiel zum Thema Kunstfreiheit. Wir hatten ja eben Beispiele schon gehabt, und ein anderes Thema wäre ja noch das Zentrum für politische Schönheit. Als sich klar politisch verstehende Einrichtung, denen manchmal vorgeworfen wird, sie surfen nur unter dem Deckmantel der Kunst, die aber vom Kunstbetrieb, den du ja als legitimatorische Instanz vorhin ins Feld geführt hast, durchaus als Kunst anerkannt und gezeigt werden, die aber rechtlich immer wieder sozusagen von Hausdurchsuchungen zu Repressalien heimgesucht werden. Und sicherlich wird mit den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern in diesem Herbst, wo ja die AfD als starke Partei zu erwarten ist, auch wieder was vom Zentrum für politische Schönheit zu erwarten sein. Wie schätzt du denn dieses Verhältnis von Kunst und Politik im Fall Zentrum für politische Schönheit in der Vergangenheit zumindest ein?
Naja, ich würde zwei Sachen dazu sagen. Das erste ist, es gibt immer so ein bisschen, glaube ich, also die Rechtsprechung zögert immer so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, hier wird wirklich so ganz bewusst so eine Art von Schutzschild gebaut, damit man Sachen machen kann, die man sonst nicht machen kann. Wir haben diesen Fall, der leider nie vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde, wo Böhmermann verurteilt wurde, als er Erdogan beleidigt hat. Und das war vielleicht so der Fall, der so ein bisschen auf wie das Zentrum funktioniert. Da wurde dann ganz klar gesagt, ich nehme mir jetzt die Kunstfreiheit, um was zu machen, was ich sonst nicht dürfte. Das ist so, und da beginnt die Rechtsprechung dann auch irgendwie so ein bisschen sich zurückzunehmen, was den Schutz angeht. Aber der zweite Punkt, vielleicht wichtiger, ist, grundsätzlich würde ich ja sagen, in unserem Buch entwickeln wir einen institutionellen Begriff von Kunstfreiheit. Also unser Punkt ist, dass öffentliche Institutionen sehr wichtig sind. wir halten die andere Kunstfreiheit deswegen vielleicht nicht für so ganz praktisch nicht so wichtig, weil wir immer sagen würden, naja, warum sollte jetzt eine Künstlerin mehr geschützt werden als irgendein anderer Bürger, der sich politisch orientiert? Nicht wahr? Was ist eigentlich die Autorität oder die Legitimation, dass Kunst mehr sagen darf als alle anderen? Und dabei würde ich eigentlich auch bleiben. Also wenn ich würde das Zentrum Polyphische Schönheit nicht deswegen anders bewerten, weil ich es für Kunst halte oder es anders bewerten, weil ich es nicht für Kunst halte. Ich glaube, diese Frage darf eigentlich gar keine Rolle spielen tatsächlich. Die darf eine Rolle spielen in der Hermeneutik, also in der Frage, was ist die Aussage, die die ja so machen. Aber die Einordnung selber, würde ich sagen, da bin ich halt doch irgendwie Demokrat und Egalitarist.
Aber bei Jonathan Mese hast du ja eben gerade schon so argumentiert, dass der da jetzt als Künstler spricht und deshalb anders sprechen darf als ein normaler Bürger, der bitte
nein.
nicht Heil Hitler sagen darf.
Nee, nicht ganz so. Sondern ich habe gesagt, und das haben wir auch relativ deutlich formuliert, ich habe gesagt, also es gibt in der Meinungsfreiheit eine Prämie für Mehrdeutigkeit und in der Kunstfreiheit eine Prämie für Mehrdeutigkeit. Und sehr viele Tools, mit denen man Mehrdeutigkeit herstellen kann, also was wie Ironie, Anführungsstriche, Autorzurechnung und so weiter, die kann man auch in nicht-fiktionalen und nicht-ästhetischen Texten benutzen. Und deswegen muss der Staat immer mit der Mehrdeutigkeit irgendwie umgehen. Und da gibt es keine Privilegierung von Kunst. Kunst ist halt so in unserer normalen Erfahrung vielleicht weniger auf Eindeutigkeit geeicht als so ein wissenschaftlicher Aussagesatz. Aber das ist erstmal nur so eine Daumenregel. Man muss sich die Sachen angucken und dann gilt das Gleiche für beide Arten von Kommunikation.
Kannst du dann noch einmal für mich einordnen, einfach weil ich mit der Erkenntnis gerne rausgehen würde? Du hast am Anfang gesagt, viele Staaten haben ja diese Kunstfreiheit nicht, das ist eher was ein deutscher Sonderweg und wir sprechen gerade von Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit, hast ja auch gesagt, das ist ja eigentlich von der Meinungsfreiheit entdeckt. Braucht es diese, also wofür brauchen wir dann final diese Kunstfreiheit?
Meine These, also die These des Buchs ist, wir brauchen sie tatsächlich vor allem um den Schutz öffentlich geförderter Institutionen, Museen, Theater, Stadttheater und so weiter im Grunde auf ein Niveau bringen zu können, das dem Schutz von Hochschulen vergleichbar ist und in dem klar ist, also politische Inventionen, Rumgefummele mit bereits erteilten Förderbescheiden und solche Dinge, kleine Anrufe, also alles, was mir so erzählt wird aus der Praxis, das Ministerium möchte den Katalog aber vorher nochmal lesen, das Manuskript, bevor der Katalog gedruckt wird und so. Diese Dinge im Prinzip auch mit juristischen Gründen so ein bisschen noch zurückdrängen zu können.
Vielen Dank für diese klare Positionierung. Man sollte trotzdem natürlich dein Buch lesen, auch wenn du das so klar vorweggenommen hast. Ich habe eine letzte Gruppe, die mir, glaube ich, der Vollständigkeit halber fehlt, die gerade so natürlich auch immer die Gemüter erregt und wir vielleicht so als finales inhaltliches Thema ansprechen könnten. Du sprachst gerade von den Künstlern, die nicht auf den Biennalen, also die da hinfahren. Gerade gibt es ja häufig den Fall, jetzt Biennale Venedig auch aktuell, dass Länder ausgeschlossen werden oder nicht ausgeschlossen oder wieder hin dürfen, ist sozusagen, wie guckst du auf die Bestrafung von Ländern, obgleich ja auch Künstler kommen können, die gerade diese Länder kritisieren. Das ist ja auch einer
ja.
der emotionalen.
Oder die Bestrafung von Künstlern, weil sie aus bestimmten Ländern kommen.
Ja, so sehe ich es auch. Also die Biennale ist ja so ein interessanter Fall wegen dieser Sponsorship, nicht wahr? Also diese Kombination aus staatlicher Ernennung einer Kuratorin und dann einem individuellen Kunstwerk. Und ich finde die Antwort auf die Frage, wie man damit umgeht, eigentlich ganz einfach. Die Antwort lautet, man lässt die Länder zu, bei denen man sicher sein kann, dass der Staat nicht aus politischen Motiven den Künstler ernannt hat. Und deswegen
dürftest du die USA ja gar nicht zulassen.
Deswegen ist die Gleichsetzung von, das ist in der Tat ein Problem. Also ich finde die Gleichsetzung von Russland und Israel da total inadäquat. Ich glaube, das ist falsch. Wir haben den Eindruck, dass der israelische Beitrag sozusagen nicht politisch abhängig ist, aber beim russischen können wir sicher sein, dass das so ist. Beim amerikanischen sind wir auch sicher. Also die Diskussion ist völlig verschoben. Es ist am Ende, wie so oft und auch vom Kunstbetrieb selber dann aber provoziert, eine politische Diskussion, die sich gar nicht für Kunstfreiheit interessiert, sondern nur dazu, irgendwo einen Punkt zu machen.
Punkt machen ist ein Wort, mit dem wir uns dem Ende unseres Podcasts gut nähern können, auch wenn wir das vorher so gar nicht vereinbart hatten. Bevor wir nach dem Fantasiemuskel fragen, habe ich noch eine andere Frage. Bei Kunst denken ja viele Menschen erstmal an bildende Kunst, also auch an Bilder. Wir sitzen hier in deinem Büro und da sind zwei Bilder an der Wand. Und noch eins hinter mir, drei Bilder. Ich habe diese beiden Porträts immer gesehen. Kannst du zu denen was sagen oder sagst du, nee, das ist nicht öffentlich?
Also hier hängen tatsächlich Hans Kelsen, das ist ein sehr berühmter Demokratietheoretiker und österreichischer Verfassungsgerichtler und ein großer sagen, Rechtstheoretiker, der größte deutschsprachige Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts und Immanuel Kant, also auch, muss ich nicht vorstellen. Und ein findiger Mitarbeiter von mir hat dann noch so eine Raubkopie von Hegel drüber gehängt, damit hier sozusagen die objektive Geist nicht völlig verloren geht. Und dann hängt ja ein, wie ich finde, sehr schönes Foto von Maurice Weiß vom umgebauten Reichstag im Schnee.
Ich habe danach gefragt, weil du in eurem Buch ganz am Anfang zwei Zitate stehen hast, auch von berühmten Denkern, und gesagt hast, dass die sozusagen für dich leitend sind, und eben hast du ja auch schön formuliert, sozusagen bestimmte historische Figuren deines Faches, die sicherlich in bestimmter Weise für dich leitend sind und deshalb hier auch hängen, was ja eine schöne Art ist, sich selbst auch zu kontextualisieren. Und am Anfang deines Buches sind es zwei Zitate, einmal von dem Philosophen Tugendhat und einmal von dem Soziologen Luhmann, in denen beiden es um Sensibilität geht. Du zitierst Luhmann mit dem Satz, nicht Herrschaft, sondern Sensibilität ist die Losung. Normalerweise fragen wir nach dem Fantasiemuskel, ob man den trainieren muss. Bei dir wäre dann die Frage, müssen wir unseren Sensibilitätsmuskel trainieren und die Fähigkeit, sensibel zu sein, um urteilen zu können? Oder was ist an der Sensibilität für dich so wichtig und was empfiehlst du anderen, wie sie sensibler werden? Das fragt man normalerweise Psychologen und nicht Juristen, aber...
Naja, der Luhmannsche Punkt ist ja zu sagen, die zentralisierte Staatsgewalt ist so mächtig und so, so folgenreich in ihren Handlungen, selbst wenn sie sich selbst machtlos vorkommt, wie im Moment ja manchmal, aber sie ist dann doch noch so groß, dass sie im Prinzip immer genau beobachten muss, was die Folgen sind, wenn sie kommuniziert. Und das bedeutet mit Blick auf die Kunstfreiheit, dass diese, so würde ich es jetzt mal auf meinen Fall übersetzen, dass diese schlichte Unterscheidung, die können zwar machen, was wir wollen, aber wir entscheiden, wer gefördert wird, dass die halt nicht geht. Ich meine, die ist halt in dem klassischen Sinne unsensibel, weil sie nicht sieht, wie sehr der Kunstbetrieb immer von seinen eigenen sozialen Bedingungen abhängig ist und wie sehr der Staat auch ein Akteur ist, der diese sozialen Bedingungen mitsteuern kann. Nolens volens.
Ich würde den Juristen trotzdem nicht gerne entlassen, bevor ich ihn einmal nach dem Fantasiemuskel frage und dem künstlerischen Fantasiemuskel. Wenn du nach deiner Beschäftigung mit Kunst etwas sagen wolltest, wo du hattest du so einen Punkt, wo du sagen kannst, das kann ich über mein Fach, über das Juristische nicht ausdrücken, da hätte ich lieber ein Kunstwerk produziert. Was würde das sein? Worüber würdest du arbeiten wollen?
Also ein Kunstwerk produziert, das ist, glaube ich, also ich würde immer Textkunstwerke produzieren. Also ich würde immer irgendwie, also ich glaube, das, was mir am nächsten liegt und wo ich auch so ein bisschen am nächsten rankomme, sind tatsächlich Aphorismen. Das ist ja so eine Übergangsform. Ich würde es eine ästhetische Form, von der ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, das ist eine Kunstform im engsten Sinne, aber schon eine. Also das ist, glaube ich, my way out.
Dann freuen wir uns schon auf deinen ersten Band.
Ja, es gibt schon
Aphorismen. Es gibt bestimmt schon was.
Mit aphoristischen Betrachtungen. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne. Danke euch.
Vielen lieben Dank. War sehr interessant. Dankeschön.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.